In meiner Gemeinde haben wir im Moment ein riesiges Problem. Und ich habe mich eigentlich mehr oder weniger die ganze Woche vor allem mit dem beschäftigt. Und zwar haben unglaublich viele von unseren Jugendlichen vergessen oder gar nie vermittelt bekommen oder verdrängt, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist. Das, was wir gerade gesungen haben jetzt. Und dass das heisst, dass Gnade zwar geschenkt ist, aber nicht billig. Und so haben wir einen ganzen Haufen Leute, die kein Problem mehr damit sehen, dass man in die christliche Jugendgruppe geht und sich nachher gemeinsam mit seinen christlichen Freunden besauft. Oder wir haben einen ganzen Haufen Leute, die kein Problem mehr sehen, eine Beziehung anzufangen mit einem Nicht-Christ. Beziehungen so zu leben, wie es die ganze Welt auch macht. Und das sind nur so die offensichtlichen Sachen. Egozentrik und all das, ja, gar noch nicht erwähnt. Und dann heisst es so oft, ja, Gott vergibt ja, er ist gnädig, er soll mit dem, was ich mache und das, was ich entscheide, das, was ich will, mit dem hat er zufrieden zu sein. Unser heutiger Bibeltext zeigt uns unmissverständlich und unangenehm auf, dass wenn wir so reden, dass wir etwas ganz Wichtiges vergessen haben. Ich möchte beten und Gott bitten, dass er unser Herz aufmacht, auch für das, was wir vielleicht unangenehm finden. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute dürfen in deinem Wort lesen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dich in deiner ganzen Fülle dürfen erkennen. Dass wir dir dürfen so begegnen, wie du dich in deinem Wort offenbart hast. Und hilf uns, Jesus, auch die Stellen zu lesen, die wir vielleicht nicht so gerne haben. Amen. Wir sind letzten Sonntag mit dem Severin ins Kapitel 32 vom 2. Mosebuch eingestiegen. Das goldene Kalb. Und dort die Frage, Götzendienst oder Gottesdienst? Und wir werden heute da gerade weiterfahren. Ihr seht es vorne, unsere Predigt ist überschrieben mit Nähe Distanz. Ist Gott eigentlich ein näher Gott oder ein distanzierter, ferner, heiliger Gott? Die Frage hat es mehr in sich, als wir es vielleicht so auf den ersten Blick denken. Und wir wollen dem nachgehen. Ich lese nochmal den Predigttext von letztem Sonntag, weil wir eigentlich von da aus ausgehen und weil der Textblock Kapitel 32 bis 34 sich eigentlich mit dem beschäftigt. 2. Mose 32, Verse 1 bis 10. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Das ist der Text von letztem Sonntag und wir lesen gerade noch 3 Verse weiter. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Gottes Wort aus 2. Mose 32. Die letzten zwei Verse. Was sagt Gott zu dem, was passiert? Ich möchte es gerade noch mal lesen. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Eine Antwort von Gott. Ich sehe es da noch vorne. Eine Antwort von Gott, die uns hoffentlich schockiert. Gott sagt, dass er mit dem sündigen, mit dem halsstarrigen, mit dem widerspenstigen Volk nichts mehr will zu tun haben. Dass es in seinem Zorn wird vernichten. Ein unglaublich krasser Text. Und wir wollen gerade einen Sprung machen und dann lesen davon, was der Mose sagt, als er zurückkommt ins Lager. Er ist auch noch auf dem Berg, wo ihm das Gott sagt. Wo er das Ausmaß vom Schrecken sieht und was dann passiert. Ihr könnt es auch vorne wieder mitlesen. Da trat Mose in das Tor des Lagers und rief: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her, von einem Tor zum anderen, und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, was ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an jenem Tage vom Volk 3000 Mann. Da sprach Mose: Füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder seinen Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute Segen gegeben werde. Wahrscheinlich können wir es fast nicht fassen, oder? Mose sagt da, dass Gott befiehlt, dass jeder soll getötet werden, egal ob Brüder oder Freund, jeder, der am goldigen Kalb beteiligt war. Und dann sterben 3000 Männer. Und wahrscheinlich ist es euch und auch mir bereits genug mit dieser Sache, aber es ist noch nicht fertig, der Text geht noch weiter. Vers 32. Sei Gott, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. Und dann heißt es noch, ich werde aber die Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit heimzusuchen gekommen ist. Jetzt hat Gott doch schon 3000 Mal mit dem Tod bestraft und doch ist die Sünde immer noch nicht genug bestraft. Es heisst, er wird die Sünde heimsuchen. Und dann geht es sogar noch weiter und Gott sagt, ich will nicht mit euch ausziehen. Ich will nicht mit dir hinaufziehen. Gott sucht Distanz zu seinem Volk. Er erträgt es nicht. Er kann nicht länger in der Nähe der Sünder sein. Und dann erklärt er im Vers 5, warum dass er auf Distanz geht. Und schon wieder kommt eine Aussage, die uns wehtut. Ihr seid ein halsstarriges Volk, sagt Gott. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und wahrscheinlich hocken wir alle schockiert da und sagen, die Textstellen würden wir lieber nicht in der Bibel haben, oder? Die fordern raus, die gehen uns nah, wenn wir sie wirklich an uns herlassen. Gott selber ist so heilig, so gerecht, dass kein Sünd Platz hat in seiner Gegenwart. Und darum sucht er Distanz. Weil er sagt, dass er ein sündiges, ein halsstarriges Volk vernichten wird, wenn sie in seiner Nähe ist. Keine sehr aufbauende Botschaft. Und wir fragen uns wahrscheinlich alle, warum muss das sein? Mit welchem Ziel richtet der Gott? Warum passiert das alles? Gott richtet, weil er aus dem Zerbrochenen etwas Neues machen möchte. Weil er aus dem Zerstörten etwas Gerechtes machen will. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, Gott richtet nicht, weil er Freude hat am Bestrafen, sondern er richtet, weil er aus dem Kaputten etwas Schönes machen will. Und wir haben so Mühe damit, weil wir so individualistisch denken und nur uns selber sehen. Aber da ist etwas viel, viel Grösseres. Gott richtet schlussendlich, weil das Böse bei ihm keinen Platz soll haben. Und darum sagt Gott dem Mose auch, wir haben es gelesen im Vers 10, dass er nochmal will von vorne anfangen, dass er aus dem Zerstörten etwas Neues will machen. Und es ist eigentlich ähnlich wie bei der Sintflut, wo wir lesen im 1. Mose 6 bis 9, wo die Menschen sich völlig im Bösen verrannt haben, Gott den Rücken zugekehrt haben und sich gegenseitig haben angefangen, übel zu richten. Und dann richtet Gott mit der Sintflut und fängt mit dem Noah neu an. Man könnte es vergleichen mit einem Baum. Ein Gärtner, der die Toten und die Kranken erst abschneidet, das Moos wegnimmt, damit wieder etwas Neues wachsen kann, dass der Baum gesund werden kann. Gott richtet, um das Böse in die Schranken zu weisen. Er richtet, weil in seiner Herrlichkeit das Böse keinen Platz hat. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, so zwei starke Magnete gegeneinander zu tun, mit der Seite, wo es nicht zusammenpasst. Es geht nicht, es kommt nicht zusammen. Genauso ist es mit der Herrlichkeit von Gott und dem Bösen. Das geht nicht zusammen. Und das ist mega krass zu sehen, aber wenn Gott nicht richten würde, dann wäre ihm das Böse und der Zerbruch im Grunde genommen egal. Und dann wäre er kein gerechter Gott mehr. Und doch, wenn wir ehrlich sind, fällt es uns auch schwer, die Distanz von Gott, die hier in diesem Text präsentiert ist, die sehen und die ins Auge zu fassen. Ich habe gerade vor einer Woche mit einem Mann auf der Straße geredet, der gesagt hat, mit dem richtenden, mit dem strafenden Gott habe ich Mühe. Und dann hat er so gesagt, weißt du, der Gott aus dem Alten Testament. Und er hat sehr wahrscheinlich an so Stellen wie die gedacht und gesagt, das darf doch nicht sein. Und er hat natürlich recht, Gott straft im Alten Testament Sünde manchmal unmittelbar mit dem Tod, wie wir es gerade in dieser Stelle gesehen haben. 3000 Mal sterben. Und nachher Vers 25 heisst es, dass eine Plage gekommen ist. Später lesen wir von Verschleppung, von Armut. Und der Mann auf der Straße hat gesagt, ich hätte viel lieber einen versöhnenden Gott, kein Schwert, so wie es Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und es stimmt natürlich, im Neuen Testament sind wir ganz sicher nicht dazu aufgefordert, die Sünde in dieser Welt mit dem Schwert zu richten. Das, was da passiert, das ist einmalig und abgeschlossen. Und klar, liebe deine Feinde, das ist das Gebot, das uns Gott gibt. Aber es ist im Grunde genommen sogar schon im Alten Testament da. Aber der Mann auf der Straße, der hat etwas ganz Grundlegendes ausblendet mit dieser Aussage. Ich möchte den Gott vom Alten Testament nicht. Er hat vergessen, dass niemand so viel von Hölle und Verdammnis redet wie Jesus selber. Und dass das Strafgericht im Neuen Testament eigentlich noch viel, viel krasser sind als im Alten, weil es nicht eine zeitliche Strafe ist, sondern eine ewige Strafe, die das Neue Testament davor hat. Weg von Gott in Ewigkeit. Der Don Carson meint dazu, wisst ihr, warum wir denken, dass Gott im Neuen Testament softer oder angenehmer ist als im Alten Testament? Weil die meisten von uns eine größere Angst vor Krieg, Hungersnot, Plagen etc. haben als vor der Hölle. Darum lesen wir die alttestamentlichen Geschichten von Krieg, Hungersnot, Plagen und wir haben Angst. Wir lesen die neutestamentlichen Bilder von Hölle und sagen, oh, wir sind gerettet davon. Oder wir glauben nicht wirklich tief in unserem Herzen. Es ist irgendwie metaphorisch oder so. Dann kann man es auf die Seite wischen. Distanz oder Nähe, das ist die Spannung von unserer Predigt. Und wir wollen an diesem Punkt das erste Fazit ziehen. Gott offenbart sich in diesem Text als ein distanzierter Gott, wo Sünde und den Sünder nicht verdreht. Ein Gott, wo den Sünder zerstört und richtet. Das ist uns nicht angenehm. Das wollen wir nicht hören. Und doch Das gehört zu der biblischen Botschaft dazu. Jetzt können wir uns natürlich an diesem Moment fragen, heisst das dann, dass wir nur noch von Angst und Hölle reden müssen, wie das vielleicht lange der Fall war? Ich denke, nein. Aber wir dürfen es nicht ausblenden und wir dürfen es nicht vergessen. Weil wenn wir es ausblenden, dann werden wir schlussendlich so ein bisschen wie Disney. Die Woche hat mir jemand erzählt, dass bei Disney der Chef gesagt hat, so als Regel für seine Mitarbeiter, ihr dürft nur noch positiv reden. Nichts Schlechtes, nichts Kritisches darf gesagt sein. Ja, ist da damit das Böse und Schwierige aus dem Weg geschafft? Nein, natürlich nicht. Es ist einfach unter den Tisch gekehrt und die ganze Sache wird heuchlerisch. Das Gleiche passiert mit uns, wenn wir verleugnen, dass Gott heilig, dass Gott absolut gerecht ist und dass er Sünde und den Sünder nicht erträgt. Dann sind wir sehr, sehr schnell dort, dass das Böse nicht mehr beim Namen genannt wird und dann plötzlich alles gut ist. Und dann fangen wir an, eine Generation herzuziehen, wo meint, dass Gott ein kraftloser Kumpel ist, der einfach zu allem nickt und wo vielleicht noch ein bisschen dazu da ist, so meine religiösen Gefühle irgendwie zu befriedigen und mich zu bestätigen. So wie das traurigerweise so viele Jugendliche aus meiner Gemeinde sind. Ich habe einen guten Freund, der ab und zu bei uns kommt, predigen und der tut immer Gericht und Strafe ganz fest betonen. Und zwar darum, weil er jahrelang in eine Kirche gegangen ist und erst das Evangelium gecheckt hat, wo er gesehen hat, wie heilig das Gott ist. Und weil die Erkenntnis in ihm einen unglaublichen Wandel gemacht hat. Und gleich nur von der Distanz von Gott zu predigen ohne die Nähe und ohne Gnade, das macht uns alle kaputt. Oder? Und wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass Gott uns ja möchte begegnen. Schauen wir zurück im zweiten Buch Mose in dieser Serie, was wir alles gesehen haben. Ein unglaublich näher Gott, der auf ganz verschiedene Art und Weise immer wieder hat will seinem Volk begegnen. Angefangen mit dem Auszug von Ägypten. Das Passafest. Gott verschont die Israeliten, führt sie aus der Sklaverei raus. Ein unverdientes Wunder. Und dann geht es nicht lang, bis die Israeliten wieder zurückwenden aus Ägypten, weil sie Angst haben vor dem Pharao, der kommt mit einem riesen Streit macht. Aber Gott schenkt Rettung. Das Wunder vom Schilfmeer. Dann schenkt Gott Versorgung in der Wüste, Wachteln und Manna. Gott ist unglaublich treu. Und das Volk fängt an zu murren. Dann schenkt Gott das heilige Gesetz im Volk. Er schenkt dem Volk einen speziellen Auftrag, königliche Priester. Und dann lesen wir davon, wie Gott 6 lange Kapitel, die haben wir jetzt nicht angeschaut, aber 6 lange Kapitel Anweisungen gibt für die Stiftshütte, weil er möchte näher sein bei seinem Volk. Und dann kommt eben das goldige Kalb. Nähe und Distanz. Das Volk lehnt sich auf. Eigentlich völlig unerwartet, oder? Man liest da die Anweisungen 6 Kapitel lang und nachher kommt plötzlich das goldige Kalb und man denkt, was passiert da? Das Volk lehnt Gott ab. Nicht nur mit Geschenken von Gott, sondern es lehnt Gott selber ab. Und es macht das goldige Kalb. Und sie sagen zwar, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten rausgeführt haben. Sie sagen zwar noch, dass es Gott ist, der da vor ihnen steht und sie aus Ägypten befreit hat. Aber sie wollen den Gott so, wie er ist, nicht. Sie fangen an, ihn umzukrempeln. Lieber haben sie Götter, anstatt dem einen wahren Gott, Jahwe. Und lieber haben sie, wie ihre Nachbarvölker, einen sichtbaren Gott, eine Repräsentation von Gott mit dieser Statue. Sie lehnen Gott ab und genau da sind wir eigentlich bei der Grundlage der Sünde. Wir wollen Gott nicht, wir lehnen ihn ab. Nicht umsonst schreibt ein Kommentar zu dieser Stelle, dass sich da eigentlich wie der Sündenfall wiederholt. Das Volk lehnt die Nähe, die sich offenbarende Gott ab. Wir feiern bald Weihnachten. Ich habe gelesen von einer Frau, die für jedes von ihren Kindern irgendwie über 80 Geschenke gemacht hat. Also, was man davon gezahlt hat, das diskutieren wir gerade nicht. Aber es ist klar, die hat wahnsinnig viel Herzblut investiert, die irgendwie im Juni oder Juli schon angefangen hat, Listen gemacht, hat eingepackt. Unglaubliche Sache. Was wäre, wenn die Kinder von ihr die über 80 Geschenke nicht haben wollen? Das, was Israel macht, ist noch viel krasser, als Geschenke abzulehnen. Im Bild gesprochen von dieser Mutter lehnen sie nicht Geschenke ab, sondern sie lehnen die Mutter selber ab. Sie wollen Gott nicht dabei haben. Und jetzt, ja, Weihnachten können wir theoretisch ohne Mutter feiern, oder? Theoretisch. Aber ohne Gott sein, das können wir eigentlich gar nicht. Man kann sagen, dass Gott, wenn er sagt, dass er sündige Volk vernichtet, dass er eigentlich einfach konsequent ist. Eigentlich nimmt er den Wunsch vom Volk ohne Gott sein ernst, weil wir können gar nicht sein ohne den, der uns das Leben gegeben hat, den Schöpfer, den Inbegriff vom Guten, die ultimative Schönheit. Wenn wir Gott ablehnen, dann lehnen wir uns eigentlich auf gegenüber unserer eigenen Existenz, gegenüber unserer Bestimmung. Und darum zerstört uns Sünde so, darum zerstört uns so, wegzuziehen von Gott. Es betrifft alle Menschen auf dieser Welt, weil wir die Sehnsucht nach dem Leben, nach der Fülle, nach der Schönheit, nach Vollkommenheit niemand anders finden als bei Gott. Man könnte sagen, wir sind fast wie ein verwirrter Wanderer, der Durst hat und sucht und sucht. Und das Wasser nicht finden kann und darum alles andere sich reinstopft, aber der Durst wird nicht gestillt. Der Augustinus hat es so wunderbar auf den Punkt gebracht. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott, sagt er. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Nähe und Distanz. Die Nähe von Gott. Wir brauchen nichts mehr als die Nähe von Gott. Und darum ist es so unglaublich wohltuend zu lesen, am Ende vom Kapitel 34, was dort passiert. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hat er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Crazy Stelle, oder? Mose, sein Gesicht strahlt, es glänzt, es leuchtet. Wir wissen nicht ganz genau, wie das ausgesehen hat. Da gibt es Theorien von ganz vielen Theologen. Aber Mose, sein Gesicht hat gestrahlt. Warum hat es gestrahlt? Weil er Gott begegnet ist. Weil die Herrlichkeit von Gott an ihm vorbeizogen ist. So ist es beschrieben. Und weil das einen Glanz hinterlassen hat, wo sichtbar war, wo verändert hat. Und so ist es auch heute noch mit uns. Wenn wir dem Gott begegnen, wenn wir dem näher kommen, dann verändert uns das. Wir machen oft das Gegenteil heute. Es gibt Leute, die sagen, ich weiß, ich kann nicht zu Gott kommen, weil mein Leben ist nicht okay. Das ist eigentlich so dumm, weil es ist genau das Gegenteil. Wir sollen von Gott kommen und uns in seiner Gegenwart verändern lassen. Wenn du sagst, ich kann heute nicht stille Zeit machen, weil weißt, ich habe irgendetwas gemacht, das nicht okay ist, dann ist das genau die falsche Reihenfolge. Wahre Veränderung kommt dann, wenn wir Gott, am ewigen, heiligen Gott begegnet. Und wenn seine Herrlichkeit sich in unserem Leben anfängt zu widerspiegeln. Zuerst Begegnung und dann Veränderung. Nicht umgekehrt, wir wollen es immer wieder umdrehen. Und darum ist das ABC vom Glauben auch nach 2000 Jahren das Gleiche wie am Anfang. Bibel lesen, beten, Gemeinde gehen. Weil in diesen Sachen sind wir Gott näher. weil im Gebet und im Bibellesen und beim Gottesdienst feiern, können wir Gottes Herrlichkeit sehen, können wir Gott begegnen. Ein wahren Gott, so wie er wirklich ist. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Jahresvers vom letzten Jahr. Im Medea-Spektrum hat letztens jemand geschrieben so über das Gebetshaus und vom Gebetshaus. Und er hat geschrieben, ein Mann, der pro Tag 5-6 Stunden im Gebet ist, dass er manchmal einfach überwältigt ist von der Schönheit und der Grösse und der Herrlichkeit von Gott, dass er fast gar nichts sagen kann, auf den Knien ist und einfach sagt, heilig, heilig, heilig. Ergriffen ist von Gottes Ehrfurcht, von seiner Fülle, die tiefer geht als alles andere. Gottes Gegenwart. Was machst du, wenn du enttäuscht bist, wenn du frustriert bist? Bitter vielleicht? Voller Scham? Was machst du dann? Versuchst du es selber in Ordnung zu kriegen? Oder gehst du zu dem heiligen Gott, kommst mit deinen leeren Händen und sagst, Jesus, ich kann es nicht, aber ich möchte dir begegnen. Verändere du mich, ich möchte mehr von dir. Bitte still du meine Sehnsucht. Habt ihr euch schon mal gefragt, was verfolgte Christen, was ihnen die Kraft gibt, um auszuhalten in Gefängnis, in Not, in Bedrängnis, in Verlust? Es ist nichts anderes als die Nähe von Gott selber, wo man vielleicht in der Dunkelheit das Licht noch viel, viel stärker sieht. Die Herrlichkeit von Gott, wo alles überstrahlt, wo schöner und besser ist als alles, was auf dieser Welt einem genommen werden kann. Wir kommen zum Schluss von dieser Predigt. Wir feiern in einer Woche Weihnachten. Und wenn wir den Text von heute in seiner ganzen Spannung mit Distanz und Nähe im Kopf haben und von dem unser Gottesbild auch prägen lassen, dann staunen wir erst recht darüber, was an Weihnachten passiert. Gott, heilig, 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 kommt so nahe, dass er Mensch wird. Ein Kind in einer einfachen, lumpigen Futterkrippe. Und Gott kommt so nahe, dass er selber dort drin ist, Jesus Christus. Immanuel, Gott ist mit uns. Die Herrlichkeit von Jesus, die aufstrahlt. Die Hirten kommen und fangen an anbeten. Sie wissen, dass sie diese Begegnung nicht verdient haben. Sie beten an, voller Freude und voller Ehrfurcht. Sie wissen, dass die Nähe von Gott, ein unverdientes Geschenk ist. Und das macht ihr Leben neu. Gnade. Psalm 34, Vers 6 heisst, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir kommen mit leeren Händen vor dich. Und du weißt um unsere Sehnsucht, um auch unsere Bedürfnisse, um all das, was wir im Moment im Leben gerade darum dreht und wo uns manchmal schwerfällt. Und Jesus, wir bitten dich um Vergebung, dass wir so oft auch nicht deine Nähe suchen, sondern irgendetwas anderes. Und oft nicht sehen, dass wir deine Nähe brauchen und vor allem anderen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns näher zu dir herziehst, dass du uns in deine Herrlichkeit führst, dass wir noch viel, viel mehr von dir können erfahren und erleben. Gerade auch in dieser Weihnachtszeit. Und lass uns staunen, wenn wir in die Weihnachtszeit hineingehen. Du, allmächtiger, heiliger Gott, kommst uns so näher, dass du Mensch wirst. Amen.